Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast mit Mike Gleis.
Heute auf dem Spielplatz höre ich plötzlich einen Satz. Es ist so schön, mit dir zu schaukeln. Und ich so, okay, krass, für so ein Kind mit 2,5. Und dann der nächste Satz. Und es ist so schön, dass wir Zeit haben.
Und Dr. Burak Yildirim.
Elternzeit ist im Grunde immer, aber sich eben bewusst dann auch zu sagen, so, jetzt nehme ich mir die Elternzeit, die mein Kind benötigt, aber ganz ehrlich, auch wir Erwachsene benötigen, weil uns Kinder unheimlich viel geben, in vielen Fällen sehr ehrlich sind, sehr authentisch sind, und dieses Gedankenspiel schließt ja fast auch wunderbar an unsere letzte Folge. 90% dessen, was wir so tun, machen, denken, ist Mist, 10% ist High Quality.
Bei dir ist es lange her oder länger her vielmehr. Bei mir ist es noch relativ frisch, 2,5 Jahre. Elternzeit. Männerelternzeit. Und wie das so ist und warum das für das mentale Nervensystem, für Mental Health gut sein kann. Oder manchmal aber auch sehr herausfordernd. Das wollen wir heute mal besprechen. Ich finde es auch mal ganz gut, dass man das mit einem Mann bespricht und dass man es nicht mit der eigenen Frau bespricht und dass man es nicht mit anderen Frauen bespricht, sondern dass wir hier mal den Raum haben und wirklich mal ungeschützt erzählen können, was hat das eigentlich mit uns gemacht, was hat das auch mit der, oder dass wir jetzt hier irgendwie eine Sonnentherapie-Folge draus machen, aber mal kurz zu überlegen, was sind so die Pluses und die Minuses, wenn es um Mental Health geht, und was hat es uns gebracht, mal davon abgesehen, dass es hier eine tolle Erfahrung war. Herzlich willkommen zurück und ich bin sehr gespannt. Wie lange ist das bei dir her, lieber Burak? Deine Elternzeit.
Meine Elternzeit kann ich einfach berechnen. Erstes Kind, erster Monat. Also das heißt jetzt knapp über 15 Jahre und ja, doch, nehmen wir 15 Jahre. Das trifft es eigentlich gut.
Brutal, oder? Ja. Lange her.
Ja, und das ist echt ein langer Lachs geworden, der Junior.
Ein langer Lachs, ja.
Großer Junge. Toi, oder Mashallah, wie wir uns gerne sagen.
Mashallah, da bin ich mal gespannt, wie der Flashback ist, wenn du...
Ja, schön, jetzt schon.
15 Jahre zurückgehst. Ja, ja. Ach ja, es wird auf jeden Fall bestimmt einen Mental Health Moment den anderen jagen, wenn wir darüber diskutieren, weil das auch ein emotionales Thema ist. Aber wie war dein Mental Health Moment der Woche?
Oh, der war auf der einen Seite sehr beeindruckend und auf der anderen Seite aber auch so, dass ich mir gedacht habe, wie Menschen unterschiedlich mit ihrem Krankheits- oder Gesundheitsstatus umgehen. Mhm. Und habe zwei Damen in der Sprechstunde gehabt, ähnliches Alter, vielleicht plus minus 2-3 Jahre, Anfang Mitte 70 beide. Und die eine Dame, die mich sehr beeindruckt hat, hat wirklich eine sehr schwierige gesundheitliche Laufbahn, kann man fast sagen, hinter sich mit insgesamt 18 Operationen unterschiedlichster Art, orthopädische Operationen mit künstlichen Gelenken, dann onkologische Operationen, also sprich aufgrund Krebsbefall, organische Operationen hinter sich gebracht und auch wirklich der ein oder anderen bösen Erkrankung Gott sei Dank von der Schippe gesprungen und kam eigentlich mit einem Thema, wo man so lapidar sagen würde, also bei aller Liebe, aber das, was sie durchgemacht haben und dass sie Gott sei Dank noch am Leben sind, und dann machen sie sich jetzt Gedanken über so eine Lappalie, mit der sie zu mir kam. Aber es war natürlich keine Lappalie, weil sie kam, sie hat ein künstliches Kniegelenk bekommen und kommt mit diesem Knie im Alltag nicht zurecht. Sie hat viele Stufen im Haus und schafft es, die Stufen hochzusteigen, aber nicht runterzukommen. Entschuldigung, umgekehrt. Dass es das Treppensteigen erschwert ist, aber das Treppenlaufen nach unten eben besser möglich. Und das macht sie halt völlig kirre. Dann war sie beim Operateur, der gesagt hat, es ist technisch gut operiert, was ja auch eine Aussage ist für die Tonne. Weil technisch gut operiert, aber es funktioniert nicht, bringt nicht viel. Und der Kollege, der sie da zur OP zugewiesen hat, gesagt hat, ja, das könnte besser werden, kann auch so bleiben. Und dann war sie so ein bisschen gedanklich oder eben mental in der Sackgasse und hat dann über einen anderen Kollegen, der gar nicht orthopädisch aktiv ist, sondern in einem anderen Fachbereich, in der er sie betreut, die Info bekommen, ja, fahren Sie doch mal nach Pulheim, zum Kollegen Hilderim, und dann war sie da und mir das erzählt, hat mir aber ihre ganze Krankheitsgeschichte erzählt, und ich fand das total beeindruckend, wie diese Frau einfach, die wirklich dem Tod entronnen ist mit ihren Vorerkrankungen, so stark war oder immer noch ist, Gott sei Dank, wir betreuen sie aktuell, dass sie gesagt hat, ich gebe mich damit nicht zufrieden, ich möchte, dass dieses Knie funktioniert, ich möchte die Treppen steigen, ich möchte die Treppen laufen, und das hat mich, wie gesagt, total beeindruckt, und hatte dann aber eben auch diese andere Dame, die leider, und ich möchte die Krankheiten, mache ich grundsätzlich nie, auch nicht miteinander vergleichen. Ich möchte nicht sagen, wir sprechen von einer Dame, die wirklich Lebensmut hat und Gas geben will mit ihrer Knieprothese, die Krebserkrankungen hatte. Mhm. Und eine andere Dame, die keine Krebserkrankungen hatte, sich aber in ihren Erkrankungen regelrecht suhlt. Sondern es geht mir nicht darum, ich vergleiche das nicht, weil ne, wenn man sich den kleinen Zeh bricht, und das ist in dem Moment das Einzige, was einen gesundheitlich ärgert, dann ist das in dem Moment Schwerwiegendste. Da muss man nicht sagen, ja, sie hätten sich auch den Fuß oder das Genick brechen können. Das hilft niemandem. Sondern man muss sich dann dem Zeh widmen. Fertig. So, aber diese andere Dame, die kam mit einem Riesenordner. Das ist nicht negativ, sondern ich finde es sogar gut, wenn Leute vorbereitet sind und auch wirklich ihre Sachen sortiert und geordnet mitbringen, damit wir das auch dann hinterher einscannen können, uns anschauen können, bewerten können, was ist wichtig, was ist weniger wichtig. Aber der Ordner war in dem Fall nicht, um organisiert zu sein. Der Ordner war erstellt wie ein Album, wie ein Fotoalbum, wo sie quasi in Anekdoten blättern konnte, in Erinnerungen blättern durfte. Und Sie hat da zwar den Termin bei mir gemacht, aber die Dame war überhaupt nicht an meiner medizinischen Meinung interessiert, sondern ihr ging es darum, mir klarzumachen, dass sie schon in jüngeren Jahren einen Antrag auf Schwerbehinderung gestellt hat, dann, dass sie das ein oder andere seltene Syndrom hat, und es ging nicht darum zu wissen, was sie denn jetzt machen könnte und das verbessern könnte, sondern sie wollte mir das einfach erzählen und mir ihre Erinnerungen und ihre Alben zeigen. Und ich habe mir trotzdem dann zwischendurch erlaubt, in ihrem Rhythmus, in dem sie war, trotzdem nochmal den ein oder anderen hilfestellenden Beitrag zu leisten, der sie aber gar nicht interessiert hat. Und dann habe ich irgendwann die Frage gestellt, warum sind Sie hier? Warum haben Sie den Termin gemacht? Also was möchten Sie von mir? Wie kann ich Ihnen helfen? Weil letztendlich habe ich nicht das Gefühl, dass Sie meinen Rat benötigen, sondern mir letztendlich nur mitteilen wollen, was Sie sich über die Jahre alles erworben haben und das letztendlich wie mehr oder weniger Wappen und Auszeichnungen auf Ihrem Gewand tragen. Ja, nee, so war das ja nicht gemeint, aber ich habe halt eine Schwerbehinderung. Sie sagt, ja, aber Ihnen fehlen, Sie haben eine Schwerbehinderung im Sinne, dass Sie halt früher berentet wurden. Letztendlich, was wollen Sie? Wie kann ich Ihnen helfen? Was ist Ihr Beschwerdebild, wo wir eine Verbesserung erzielen können? Ja, Sie können mir ja gar nicht helfen. Es geht ja, mein Zustand lässt sich ja nicht verbessern. Sag ich, warum suchen Sie dann meinen Rat? Weil wenn Sie doch wenn Sie einen Termin mal bei mir machen wollen oder haben, jetzt in dem Fall auch gemacht haben, dann möchten Sie doch sicherlich wissen, wie man vielleicht doch Ihren Zustand verbessern kann. Ja, nee, das geht ja nicht. Sag ich, richtig, es geht nicht. Weil Sie der Meinung sind, dass es nicht geht. Ich kann Sie nicht davon überzeugen, dass ich Ihren Zustand verbessern kann. Verrückt. Sie möchten nicht, dass ich Sie davon überzeuge, dass Sie Ihren Zustand verbessern können. Und deshalb haben Sie recht. Ich kann Ihnen nicht helfen. So, und dann war sie natürlich ein bisschen entrüstet, weil sie sich gedacht hat, ja, aber das wollte ich ja nicht hören. Doch, im Grunde wollte sie das hören. Weil das war völlig bizarr. Meine Kollegin, die mit im Raum war, die hat sich teilweise wirklich gewundert, weil sie mich hat gar nicht aussprechen lassen. Ich fing dann an und sagte, ja, passen Sie auf, das Syndrom, von dem Sie mir die ganze Zeit erzählen, da gibt es, ne, ich habe das ja mal in einem anderen Zusammenhang erzählt, beim Wort Syndrom kriege ich ein bisschen Gänsehaut, weil Syndrom bedeutet, wir wissen nicht, was es ist. Ja, oder warum es ist. Wir kennen die Ursache nicht. Und das ist für mich so ein bisschen schwierig. Aber egal. Auf jeden Fall wollte ich trotzdem sagen, das Syndrom, von dem Sie da die ganze Zeit erzählen, das ist erstmal nicht lebensbedrohlich, Gott sei Dank. Und zweitens, es gibt schon Möglichkeiten, das zu beeinflussen. Aber nochmal, die ist mir regelrecht ins Wort gefallen. Warum? Weil sie gar nicht diesen Spannungsbogen aufbauen wollte, weswegen ich letztendlich überhaupt die Sprechstunde anbiete. Nämlich, was ist meine Einschätzung? Wie könnte man eventuell Dinge verbessern? Und das fand ich schon sehr bemerkenswert. Aber dieses, ich sag jetzt mal, dieser Kontrastwechsel von jemandem, der sich eben nicht von Krankheiten beeinflussen lässt und wirklich absoluten Lebensmut ausstrahlt und auch lebt regelrecht, zu jemandem, der sich über seine Krankheiten definiert. Und wenn ich etwas gelernt habe, dann ist das, wenn sich jemand über Krankheiten definiert, ist es unheimlich schwer, dieser Person zu helfen. Weil das Merkmale sind, das sind wie Fähigkeiten. Also der eine sagt, ich kann Geige spielen und wenn ich auch noch gut drauf bin, Kontrabass. Und die andere Person, von der ich gerade dann mehr oder weniger spreche, sagt, ja, ich hab hohen Blutdruck und meine Schilddrüse ist vergrößert. Ja, gegen beides lässt sich eventuell was tun. Aber nicht, wenn man das als Fertigkeit regelrecht verinnerlicht hat. Und das ist, das war für mich schon, wie gesagt, dieser Kontrastwechsel, spannend. Ich möchte es mal so formulieren.
Ja, aber faszinierend. Also, du hast ihr dann auch nicht helfen können und sie ist dann wieder unverrichteter Dinge in Anführungsstrichen gegangen.
Nee, ich habe ihr, weil das wollte ich nicht, letztendlich auch nicht, habe ihr schon gesagt, passen Sie auf, ich glaube, also der Grund unseres Dates wird nicht klar. Also wir sind uns unserer Rollen irgendwo bewusst, aber wir arbeiten nicht aufeinander zu. Ich habe ihr natürlich trotzdem ganz klar, und das haben wir auch schön dokumentiert, gesagt, aus meiner Sicht können wir dieses, jenes, welches tun und dieses noch in die Wege leiten. Und das möchte ich, dass Sie das bitte mitnehmen. Ob das in Ihr Fotoalbum passt oder in Ihre Jahrgangskollektion, das müssen Sie entscheiden. Aber ich möchte nur darauf hinweisen, aus den ganzen Informationen, die ich jetzt von Ihnen bekommen habe, in schriftlicher und verbaler Form, habe ich meiner Meinung nach die Möglichkeit, mit diesen Maßnahmen mit einzugreifen. So, und dann überlasse ich es natürlich jedem selber, was er damit macht, weil meiner Meinung nach kann ich nur Empfehlungen aussprechen. Keine Gesetze.
Ja, klar, eh klar, aber das ist in dem Fall fast eine eigene Folge, könnte man daraus machen. Nämlich die Kraft der Gedanken, beziehungsweise wenn du etwas so explizit abgespeichert hast für dich, ja. mir kann man nicht mehr helfen oder mir kann man ja. nicht helfen oder ich sehe da kann jemand sagen oder so gut sein, wie er will, da gibt es keinen Exit, da gibt es keinen Weg raus. Das ja. finde ich ganz interessant, weil man das dann logischerweise, also dann ist halt auch Essig. Ja? Also man muss es ja. nur oft genug sagen und man muss es nur oft genug für sich abgespeichert haben. Ja. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant.
Der war jetzt ein bisschen länger, aber ich fand es trotzdem, ich fand es spannend, mal mitzubringen, weil es ja für uns auch eine schwierige Situation ist, wenn man fast das Gefühl hat, dass eine Person ja sich nicht damit anfreunden kann, dass man ihr helfen kann. Weil das ist ja unsere einzige Aufgabe. Also in dem Moment, wo der Wecker morgens klingelt und du weißt, es ist Showtime in der Sprechstunde, in der Praxis, in der Klinik, völlig egal, wo man arbeitet. Und du triffst auf jemanden, der freiwillig diesen Termin gemacht hat, aber im Grunde, ja, fast übertrieben formuliert, gar keinen Bock auf dich hat.
Ja, ja.
Weil letztendlich ist es schon alles manifestiert. Und es gibt keine Lösung. Und nochmal, dafür habe ich, und ich bin nicht der älteste Arzt auf dem Planeten, aber dafür habe ich echt unheimlich viel erleben dürfen, was man sich kaum, auch medizinisch, wissenschaftlich kaum erklären kann, als dass es für gewisse Dinge nicht zumindest einen Lösungsansatz geben könnte. Ne? Aber wie gesagt, auch mit, das ist sehr selten, dass man diese Erfahrungen in der Praxis hat, aber ich weiß, dass die ein oder anderen Kollegen auch zuhören und vielleicht hilft es auch dem einen oder anderen in der täglichen Arbeit, wie man damit umgehen kann.
Ja, danke für diese krasse Geschichte, jedenfalls.
Gern.
Passt aber auch so ein bisschen zu meiner, allerdings auch anders. Ich versuche es kurz zu machen, weil ich habe ein neues Buchprojekt angestoßen und bin im Austausch mit dem Verlag und wie es so ist, dann diskutierst du, es geht eigentlich nur um die Kraft des Wortes. Das ist mein Thema. Also es, beziehungsweise es ist der Arbeitstitel, mal gucken, ob das dann auch so kommt, der Arbeitstitel ist kein böses Wort, das Buch der Zuversicht. Und der Hintergrund ist eigentlich, dass wir manchmal Aussagen treffen, die den Kern der Sache entweder nicht treffen oder so drüber sind, dass sie verletzend sind. Das können Alltagssituationen sein, das können Formulierungen sein, die wir alle kennen, die aber nicht stimmen und die sogar Schaden anrichten können. Aber die Frage ist, was macht man damit und wie geht man damit um, bevor sie einen verletzen? Und wo ist die Zuversicht, dass wir, obwohl wir so miteinander umgehen, trotzdem vielleicht etwas mitnehmen, auch aus so einem Buch, weil wir aufmerksam werden, nach dem Motto, pass auf, was du sagst. Also es gibt ja mal auch, das kennt ja jeder, kommen wir auch gleich zum Thema, jedes Elternteil sagt irgendwann an einer bestimmten Stelle mal, pass auf, was du sagst. Weil das nicht adäquat ist, was man da sagt. Und das begleitet uns im schlimmsten Fall, aber auch durch unser ganzes Leben. Und als ich dann mit dem Verlag in Diskussion war, sagte dann der Verlagsleiter, schreiben Sie das alles mal runter. Also macht man sowieso, ich habe schon zwei Bücher geschrieben, und dann machst du so eine Gliederung und dann überlegst du dir nicht nur vorher, was du schreiben willst, sondern du überlegst dir jedes Kapitel, dann tuschst das schon mal an und guckst mal, wohin das so führt. Und dann habe ich das gemacht und es sind insgesamt 25 Kapitel geworden. Und da sind dann zum Beispiel so Sachen drin wie XY, also werde ich dann ausführen, ist behindert. Der ist ja total behindert. Das sagen wir einfach so. Hast du jemals mit Behinderten zusammengearbeitet? Wenn man mit Behinderten zusammengearbeitet hat und jemand sagt, der ist doch total behindert. Das mag lustig sein, aber eigentlich ist es etwas, das ist ein Beispiel, was ich dann aufführen würde aus Social Media, was unheimlich unangenehm ist, was wirklich, das steht da und das wirst du auch nicht löschen können, das bleibt da und diese Person liest das vielleicht einfach immer und immer und immer und immer wieder. Genauso wie ein Politiker, ich weiß nicht, der eine oder andere wird sich daran erinnern, ist als Volksschädling bezeichnet worden. Als Volksschädling.
Oh.
Und zwar medial ist das die ganze Zeit und auch gespielt worden. Ganz brutal. Man muss sich das mal überlegen. Irgendjemand hat sich das ausgedacht und dann ist eine Kampagne draus entstanden. Hm. Fand ich total irre in der Recherche zu dem Buch. Oder Klassiker, wir haben drüber gesprochen, das ist alles toxisch hier.
Hm.
Oder ein ganz simples Ding, plötzlich und unerwartet. Da ist jemand gestorben, plötzlich und unerwartet. Was heißt das denn? Ist mir auch passiert, also mehrfach. Und ich finde es so unfassbar, unfassbar schlimm und dämlich auch irgendwie so eine Formulierung zu wählen. Warum sind wir im Jahr 2025 immer noch nicht so weit zu sagen, da hat sich jemand das Leben genommen? Oder da ist jemand, jemandem ist das und das und das und das passiert. Oder jemand ist einfach eingeschlafen mit 53, hat zwei Kinder, ist nicht mehr aufgewacht. Warum ist das nicht möglich? Ja, habe ich verstanden, auch um andere zu schützen. Aber warum können wir nicht mit solchen Themen viel normaler umgehen? Also, es ist sehr viel, und was ich eigentlich sagen wollte, ist, und das ist mein Mental Health Moment der Woche, sonst werde ich am Ende noch genauso lang wie du und wir kommen nicht zum Thema. Aber als ich das alles runtergeschrieben hatte, ging es mir wahnsinnig gut, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, habe diese Gliederung, ich weiß bei jedem Kapitel, was ich schreiben will, und es war so was Befreiendes einfach, weil ich gemerkt habe, so, boah, da entlädt sich jetzt schon was, nicht weil ich ein Buch schreibe, damit sich was entlädt, sondern weil ich das Gefühl habe, ich treffe da genau das, was ich da eigentlich schreiben will, und hoffe, den einen oder anderen Akzent setzen zu können, weil ich glaube, dass irgendjemand muss ja dann mal damit anfangen. Ich glaube, wir gehen nicht richtig gut miteinander um manchmal, was den Sound angeht und was das Sprachliche angeht. Ob im 1:1 Gespräch, ob in Beziehungen teilweise, wo richtig auch in Ärgersituationen, in Konfliktsituationen Worte benutzt werden, wo du so sagst, was ist ja Wahnsinn. Verrohung auch der Sprache in den sozialen Netzwerken, haben wir oft drüber gesprochen. Das gehört alles mit dazu, wo man am Ende schon nochmal die Frage stellen oder auch nochmal sagen muss, pass auf, was du sagst. So.
Ja.
Guck mal, das beschäftigt mich. Man merkt es vielleicht auch.
Ja, auf jeden Fall. Danke. Und viel Erfolg natürlich mit dem Projekt.
Danke, danke. Mal gucken. Das ist ja, das wird noch dauern. Das wird dauern. Aber es hat ja auch ein bisschen gedauert, glaube ich, zumindest habe ich es richtig verstanden, bis du, als ich das Thema vorgeschlagen habe, verstanden hast, vielleicht doch ein ganz gutes Thema. Hat ein bisschen gedauert. Wie war der Prozess von da ist das Thema bis, ach, ja, ist doch irgendwie, da fällt mir was zu ein.
Ja, ich meine, wir haben uns ja ausgetauscht, welche Themen wir nehmen könnten, die wir noch nicht behandelt haben und die aber viele ja irgendwo auch betreffen und berühren. Und das wäre jetzt auch so ein Thema gewesen, jetzt nicht inhaltlich, sondern ich hätte, also wäre wahrscheinlich selber nicht auf die Idee gekommen, das Thema zu wählen und eben das auch die Elternzeit mit heilsam und auch eben für die mentale Gesundheit förderlich. Vor allen Dingen jetzt aus unserer Sicht bei Vätern beziehungsweise eben Männern. Weil ich erst im zweiten, dritten Schritt den Tiefgang auch für mich persönlich, was die Elternzeit für mich persönlich damals bedeutet hat, nicht sofort auf dem Schirm hatte. Und wenn man sich dann mit dem Thema beschäftigt und ich versuche natürlich auch gewisse Dinge auf meinen Alltag, auf mein Leben zu projizieren, dann sind mir auch Geschichten eingefallen, auf die mich meine Frau hingewiesen hat, die mir in dem Moment oder in den Momenten der Elternzeit selber gar nicht so ja griffig erschienen, meiner Frau aber enorm aufgefallen sind. Und dann habe ich mir gedacht, meine Güte, das ist ja ein total großartiges Thema für alle schon gewordenen Väter und hoffentlich noch für die, die bald folgen oder irgendwann mal folgen. Weil ich denke, also wir mit der einen oder anderen Thematik natürlich auch aufräumen müssen, auch was Vorurteile und auch so das die kulturelle und gesellschaftliche Akzeptanz angeht. Aber vor allen Dingen, und ich hoffe, du kannst da auch aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern, was das für eine erfüllende Zeit vor allen Dingen für die Väter ist.
Absolut, absolut. Wie, wenn du dich noch dran erinnerst, weil du dir sagst, du bist 15 Jahre her, was ist so der, wenn man das überhaupt sagen kann, aber welcher Moment fällt dir ein, während deiner Elternzeit, der dich nachhaltig verändert bzw. geprägt hat?
Ich habe meine Elternzeit, das muss ich vielleicht direkt dazu sagen, direkt, also letztendlich so angepasst, dass das mit dem Geburtstermin mehr oder weniger zusammenfiel. Also anders formuliert, klar, Geburtstermin plus minus. Mhm. Dann habe ich gesagt, gut, die ersten Tage, vielleicht bleibt man ja dann noch im Krankenhaus etc. pp., aber dass ich so ein paar Übergangstage habe, aber ich will letztendlich schon relativ zeitnah nach der Geburt die Elternzeit beginnen. Und zu dem Zeitpunkt war ich Assistenzarzt und war parallel dazu immer noch Trainer bei Bayer Leverkusen in der Jugendabteilung und hatte einen sehr, sehr, nennen wir es mal, strukturierten Zeitplan und auch insgesamt wenig Zeit. Und der Fußball hatte auch zu dem Zeitpunkt einen sehr, sehr hohen Stellenwert in meinem Leben insgesamt und auch noch zu diesem Zeitpunkt. Also einfach, dass ich ganz, ganz einfach gesprochen, ich habe sehr viele Spiele auch aus Sicht des Trainers damals verfolgt. Ich habe, weil ich einfach auch Fußballfan war etc. Und der Kleine wurde geboren. Ich habe dann meine Frau und den Junior abgeholt im Krankenhaus. Wir sind nach Hause gefahren. Und als wir angekommen sind, es war ein Sonntag, wenn ich mich richtig erinnere, da hat Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Nürnberg gespielt. Mhm. Also daran merkt man auch jetzt nichts gegen Nürnberg, mögen es mir die Klubberer verzeihen, aber es ist schon eine Weile her, dass der 1. FC Nürnberg in der ersten Liga gespielt hat. Definitiv. Aber da trotzdem kann man daraus so ein bisschen auch ableiten, dass es eben schon ein bisschen her ist. Aber nochmal, das ist nicht abwertend gemeint, um Gottes Willen. Und ich habe während des gesamten Spiels hatte ich diesen kleinen Hefeklotz im Arm. Das Spiel ist 3-2 ausgegangen für Nürnberg. Es war ein sehr wichtiges Spiel für Leverkusen. Ich habe aber von diesem Spiel nahezu nichts wahrgenommen. Also ich saß da, hatte den Kleinen im Arm, habe mir das Spiel angeschaut, kann man vielleicht noch behaupten, aber ich habe nichts wahrgenommen. Und meine Frau sagte dann später, ich habe dich selten so mehr oder weniger selig bei einem Fußballspiel erlebt, weil für mich war das immer sehr cool. Viel Emotion. Und vor allen Dingen war es auch sehr viel Emotion, wenn es mal in die falsche Richtung ging. Also aus Leverkusener Sicht in die falsche Richtung. Aber das war für mich wirklich wie, als hätte man ein neues Kapitel im Leben aufgeschlagen, was man ja auch definitiv hat.
Klar.
Aber ein völlig neues Gefühlskapitel. Weil du einfach wusstest, es gibt wichtige Dinge im Leben, aber es gibt auch sehr wichtige Dinge im Leben. Und in dem Moment, wo meine Frau mir dankenswerterweise dieses erste Kind und dann noch zwei weitere wunderbare, Gott sei Dank, geschenkt hat, war für mich, wie gesagt, war es für mich, wie, als würde man mich neu konfigurieren. Und an dieses Spiel und auch an die Aussage von meiner Frau muss ich mich eigentlich immer wieder und auch im Vorfeld der Folge musste ich mich sofort daran erinnern, weil ich glaube, das wäre mir bis heute nicht aufgefallen, dass ich dieses Spiel im Grunde so nebenbei hab Revue passieren lassen und es mich eigentlich gar nicht interessiert hat. Und diese Bindung, die ich wirklich empfunden habe zu dem Zeitpunkt, manchmal habe ich so das Gefühl, das begleitet mich bis heute. Mhm. Grundsätzlich habe leider bei den anderen beiden Kindern habe ich jetzt keine Elternzeit in dem Sinne genommen, weil das mit beruflichen Wechseln einfach leider Gottes nicht funktioniert hat. Ich habe auch viel Kritik einstecken dürfen, als ich damals beim ersten Kind, also Kritik innerhalb der medizinischen Abteilung, in der ich früher gearbeitet habe, als ich mich dazu entschlossen habe, eben Elternzeit zu nehmen, weil da waren einige ältere Oberärzte dabei und auch mein Chefarzt, die gesagt haben, ja, wie, Kinder werden geboren, Kinder kommen nach Hause, dann ist die Mutter dafür zuständig und wir gehen arbeiten. Das fand ich schon sehr antiquiert, muss ich sagen, um es mal vorsichtig auszudrücken, weil ich habe das nie so empfunden. Ich habe das ja mal in einer anderen Folge gesagt. Ich habe zwar immer gewisse Ziele gehabt, die ich auch jetzt beruflich oder auch sportlich etc. Gott sei Dank erreichen konnte, im Rahmen meiner Möglichkeiten natürlich. Aber ich hatte einfach ein Ziel, ich wollte Vater werden. Also das war einfach ein Wunsch, ne? Also bevor ich, wie man so schön sagt, die richtige Partnerin gefunden habe, war für mich klar, wenn ich sie finde, und dann habe ich sie Gott sei Dank auch gefunden, aber ich möchte einfach Vater werden. Ich möchte auch ein guter Vater werden. Und dazu bin ich schon der Meinung, muss man eine emotionale Bindung zu den Kindern aufbauen. Klar. Und das geht halt dann schon auch fast nur mit Zeit.
Ja, nur.
Die man, ja. Klar. Ne, und nicht mit, mein Vater ist Chef hier und Hans Dampf in allen Gassen dort. Das ist alles okay. Aber wenn man sich nicht die Zeit für die Kinder nimmt, und auch Zeit für die Partnerin in dieser Phase. Man darf ja nicht vergessen, das war das erste Kind. Und das ist ja nicht so, dass du, wie die erste Achterbahnfahrt, sondern ja, du bist auf einmal für jemanden verantwortlich, der 16 Stunden am Tag schläft in der ersten Phase. Und dann denkst du dir, ja gut, aber da kommt sie aufs Wort. Mhm. Und dann denkst du dir, ja gut, aber ich muss ja auch meine Partnerin in dem Fall auch unterstützen. Und ihr Sicherheit geben. Jetzt nicht Sicherheit beim Stillen oder beim Wickeln oder was auch immer, sondern Sicherheit, da ist jemand, für den sind wir verantwortlich und wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Und das wird, glaube ich, schon auch irgendwo unterschätzt am Ende des Tages. Und ja.
Ich glaube auch, dass ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht, dass das Thema Zeit, können wir gleich nochmal drauf kommen. Ich glaube, das ist wirklich das Elementare. Weil nur dann, wenn du sie einräumst, ist es auch so, dass du die Elternzeit in irgendeiner Form nicht nur sinnvoll nutzt, sondern auch für dich genießen kannst, weil du einfach, ja, keine Ahnung, auch nur über die Zeit an der Entwicklung mitbekommst. Also selber mal von dem Kind und das Kind auch von dir. Und das, was sehr fassungslos macht, ist, dass wir immer noch Zahlen haben im Jahr 2025, die einfach wahnsinnig desaströs sind. Also wenn du dir mal überlegst, wie viel Prozent der Männer machen denn überhaupt ihre Elternzeit? Hast du einen Plan? Hast du eine Idee?
12?
Naja, es sind schon 26%, roundabout, ja. Also da fehlen immer noch mal genau das Gleiche fast, Equality zu erreichen, um Gleichstand zu erreichen. Das muss man sich mal echt mal reinziehen. Und wenn ganz dramatisch wird es dann, wenn du die Elternzeit in Monaten anguckst, schätz mal, wie viel Monate machen denn Mütter Elternzeit und wie viele Monate Väter?
Ja, also würde ich behaupten, fast auch schwer. Lass es die Männer maximal 3 Monate sein.
Nicht schlecht, 3,6, ja, genau, 3,6 Monate. Und wie viele Monate machen denn Frauen?
Ja, mindestens ein Jahr.
14,6. Also,
deshalb ist auch die Mama immer die Nummer 1.
Bitte, natürlich.
Ja, klar. Also nicht nur wegen der Milch und des Austragens und der Nabelschnur.
Nee.
Sondern wegen der Zeit.
Genau, auch das ist wissenschaftlich übrigens erwiesen. Das würdest du als Mann komplett die Elternzeit machen und alles, was danach folgt, wäre es so, dass die Kinder eine klare, deutliche, bessere Bezugsperson wärst du als Mann. Hat mit dem Abnabelungsprozess und mit dem Bauchtragen und so relativ wenig zu tun. Das finde ich, war für mich auch ernüchternd. Aber was ich eben auch festgestellt habe, ist, dass ich habe ja Elternzeit, also wenn du selbstständig bist, dann kannst du ja vieles einfach selber auch entscheiden. Natürlich habe ich die genommen und ich habe aber auch, und das ist bis heute so, und das ist eben genau das, was ein riesen Benefit ist. Ich mache Elternzeit eigentlich immer wieder zwischendrin. Also das bedeutet, dass ich mir ganz bewusst dann, wenn andere Väter das never ever machen könnten, gibt's die. Heute zum Beispiel. Ganzen Vormittag bis zum Einschlafen mittags hatte ich meine Tochter. Hab mir die Dinge gemacht. Bis zum Finale dann auf dem Spielplatz. Also es war wahnsinniges Wetter und ich habe mir einfach den halben Tag komplett einfach mal Elternzeit genommen. Und das mache ich auch regelmäßig. Und das Gute dabei ist, dass dann Situationen zustande kommen, wo du einfach nur, also weil, deshalb habe ich dich auch gefragt, was ist so einer der Momente, die dir in Erinnerung geblieben sind. Aber ich finde, dass es dann, wenn man das regelmäßig macht, also wenn man das nicht nur versteht als eine Zeit, die am Stück zusammenhängt und wo man dann da ist, sondern auch immer wieder diese Inseln schafft, auch im Alltag, wenn es geht, das ist natürlich ein Riesenprivileg, ich gebe das zu, da kriegst du auch so viel brutal zurück, weil das gewertschätzt wird auf eine kindliche Art und Weise, wenn es gut läuft, die irre ist. Also wo du sagst, also alleine deshalb ist es total wertvoll und total gut, diese Elternzeit zu machen. Ich weiß, heute auf dem Spielplatz höre ich plötzlich einen Satz. Es ist so schön, also wir haben das, glaube ich, wieder geschaukelt, halbe Stunde, also nach 25 Minuten sagte sie dann, es ist so schön, mit dir zu schaukeln. Und ich so, okay, krass, für so ein Kind mit 2,5. Und dann der nächste Satz, und es ist so schön, dass wir Zeit haben. Und dann denkst du so, also ich habe keine Ahnung, ich schwöre, ich habe keine Ahnung, woher sie das nimmt. Keine Ahnung. Null Plan. Aber alleine die Tatsache, dass sie das irgendwie so ausdrücken kann, ja, also eine Emotion so ausdrücken kann. Und das sind eben so die Dinge, glaube ich, wenn wir uns fragen, was hat das eigentlich mit der mentalen Gesundheit zu tun, die so wichtig sind für die mentale Gesundheit. Für beide Seiten übrigens, aber vor allen Dingen für uns Männer, nämlich einfach zu erfahren, mitzubekommen, wie gut sowas tut im Alltag, oder? Wie siehst du es?
Ja, und ich finde den Ansatz, den hatte ich auch selber nicht auf dem Radar, nämlich die Elternzeit nicht auf dieses Zeitfenster, was auch gesetzlich vorgegeben ist, zu beschränken, sondern Elternzeit ist im Grunde immer, wenn man Eltern ist, wenn man Kinder hat, Aber sich eben bewusst dann auch zu sagen, so, jetzt nehme ich mir die Elternzeit, die mein Kind benötigt, aber ganz ehrlich, auch wir als Erwachsene benötigen, weil uns Kinder unheimlich viel geben, in vielen Fällen sehr ehrlich sind, sehr authentisch sind, und dieses Gedankenspiel, sich jederzeit Elternzeit zu nehmen, schließt ja fast auch wunderbar an unsere letzte Folge mit Sturgeons Gesetz. 90% dessen, was wir so tun, machen, denken und so weiter, ist Mist. 10% ist High Quality. Und das ist nun mal High Quality Zeit. Das muss man einfach ganz klar sehen. Für die Kinder sowieso, die ändern sich an gewisse Dinge, die für uns selbstverständlich sind, weil wir auch vergessen haben, dass wir selber mal Kinder waren. Und für Kinder ist vieles eben nicht selbstverständlich, nach dem Motto, das ist jetzt so, sondern die erfreuen sich an gewissen Dingen, worüber wir uns eben keine häufigen Gedanken machen. Und ich würde es aber auch gar nicht permanent aus der Sicht dessen sehen, dass das wie so eine Verpflichtung ist. Ich muss das ja tun, ich bin ja jetzt Vater und ich muss mich mit meinen Kindern beschäftigen. Nochmal, das, was einem selber dort widerfährt und den Benefit, den man selber für sich erzielt, der ist brutal. Der ist wirklich brutal. Also Kinder erden einen, Kinder beruhigen einen, weil sie andere Themen haben, weil sie auch anders auf die Welt gucken, also auch spielerisch auf viele Dinge reagieren. Und das sind auch Themen, die wir von Kindern einfach lernen können. Wir haben dazu immer eine schöne Folge gemacht. Und das ist, da kann man auch wunderbar dran anknüpfen im Zusammenhang der Elternzeit. Und Elternzeit, die gesetzlich mögliche, wie auch die frei gewählte, ist vor allen Dingen auch eine wunderbare Gelegenheit, sich mal aus dem Alltag, den man so um sich herum hat und auch von den Menschen, die permanent um einen herumschwirren, mal bewusst zurückzuziehen und sich auf emotionale und auf familiäre Werte zu konzentrieren.
Hast du die Erfahrung gemacht, dass es in irgendeiner Form auch schwierig gewesen ist, diese Elternzeit zu machen? Also ich weiß mal auf der einen Seite, dass es natürlich auch eine mentale Geschichte ist und auf der anderen Seite auch spielen in dieses Mentale auch Dinge rein, die auch ganz rational sind. Also wie zum Beispiel alles, was das Finanzielle angeht. Also wenn man da mal so eintaucht, dann muss man sich Elternzeit auch irgendwie leisten können.
Ja.
Je nachdem, wenn man über so eine gewisse Grenze verdient, dann bedeutet das, dass dann auch alles komplett auch irgendwo getragen werden muss. ganz egal, wie die Verhältnisse sind, ganz egal, wie die finanziellen Verpflichtungen sind, aber da wird dann halt ein Cut gemacht an einer bestimmten Grenze. Wenn du über diese Grenze rüber bist, dann hast du halt noch mehr Kosten als vorher.
Ja.
Und es ist nicht das Problem der Kosten, sondern es ist die Frage, ist das fair und ist das etwas, was viele vielleicht einfach auch zurückschreckt, davor Elternzeit machen zu können. Gibt natürlich dann immer wieder Menschen, die sagen, naja, wenn man über der Grenze liegt, dann hat man so viel Geld, dass das eigentlich überhaupt kein Problem sein sollte. Ich finde, deutlich zu kurz gedacht.
Ja.
Und auf der anderen Seite ist es eben auch so, dass die, keine Ahnung, also dass das natürlich dann auch oftmals dazu führt, dass Elternzeit für einige nicht möglich ist. Vielleicht auch aus Gründen der Existenzsicherung oder weil man da Angst hat oder was auch immer. Und dann sagt, nee, dann verzichte ich lieber darauf. Und das ist natürlich für viele Beteiligte nicht unbedingt gut, dass das Thema Geld immer noch dazu führt, dass dann vielleicht doch Abstand genommen wird und dass wir dann doch wieder alles auf die Mütter abladen, dass wir vielleicht dann doch nicht in den Genuss kommen, Kinder so zu erleben und dass Kinder wiederum auch nicht in den Genuss kommen, ihre Väter deutlich mal über einen längeren Zeitraum für sich zu behaben.
Ja, wie ich es eingangs ja sagte, erstmal gab es Schwierigkeiten von der Akzeptanz meiner Kollegen, von den älteren Kollegen, für die das früher, also A, nicht möglich war, die aber auch nie darüber nachgedacht hätten, das überhaupt zu tun. Mhm. Finanzielle Themen haben Gott sei Dank zu dem Zeitpunkt keine Rolle gespielt, aber spielen natürlich aktuell für viele Eltern eine gewaltige Rolle, gerade jetzt jüngst zum 1. April sind ja Grenzen gezogen worden, wie viel man verdienen darf, um noch Elterngeld überhaupt zu bekommen und ab wie viel Jahresverdienst man gar kein Elterngeld mehr bekommt, was ich schon völlig bescheuert dahingehend halte, dass man Kinder jetzt schon anhand des oder die Förderung, um Elternzeit sich auch erlauben zu können und so weiter, daran bemisst, was die Eltern verdienen. Also das ist ja schon, ja. Also das monetär zu kategorisieren, ja, ist ja schon verstandslos in meiner Wahrnehmung. Also letztendlich erstmal glaube ich, und dafür muss man jetzt nicht irgendwelche großen Statistiken wälzen und sich mit der Demografie groß beschäftigen. Aber ich glaube, es ist ja relativ klar, dass wir jetzt kein geburtenstarkes Land sind in Deutschland. Also letztendlich sollte es schon Anreize geben, dass die Menschen weitere Kinder zeugen. So, Punkt. Das ist für viele Belange des täglichen Lebens eigentlich elementar. Wir brauchen eigentlich mehr Menschen. Und in dem Fall vielleicht auch dann Menschen, die bereit sind, Kinder in die Welt zu setzen. Und wir sprechen hier gerade über das Thema, kann man sich Elternzeit leisten, finanziell? Das noch schlimmer ist ja, dass sich viele das Elternsein nicht leisten können. Also mit anderen Worten sagen, wir können keine Kinder kriegen, wir können das nicht bezahlen. So weit sind wir ja schon gekommen. Das ist ja für mich eigentlich die Endstufe des Irrenhauses. Nicht aus Sicht der Menschen, die das formulieren, sondern aus Sicht der Umstände, die wir mittlerweile haben. Weil, wenn wir darüber, das muss man sich mal vorstellen, wenn wir darüber nachdenken, ob wir einem Menschen das Leben schenken wollen, und dann aber einen spitzen Bleistift nehmen müssen, um das auszurechnen, das ist schwierig. Also das ist wirklich schwierig. Zumindest jetzt in meiner Wertevorstellung, weil zu dem Zeitpunkt, viele werden sagen, ja, früher schrieb man fett mit O oder früher war alles anders und so weiter. Aber wenn ich bedenke, meine Eltern hatten alles, aber kein Geld und haben drei Kinder bekommen. Und ich glaube schon, dass das auch 2025 nach Christus möglich sein sollte. Ob der Staat damit eingreifen muss, ob es Reformen geben muss, keine Ahnung, bin ich der falsche Ansprechpartner. Aber grundsätzlich wäre es schon schön, wenn sich Menschen den Kinderwunsch erfüllen können. Und Menschen, die den Kinderwunsch, die den Mut hatten, ein Kind in die Welt zu setzen oder gar mehrere, sich auch die Zeit für diese Kinder nehmen sollten. Weil am Ende ist es so, und ich glaube, das ist jetzt kein hochwissenschaftlicher Input, den ich gerade liefere, aber ich glaube, dass ein gesundes, emotional stabiles und vertrauensvolles Familienumfeld viele Menschen produktiv macht. Produktiv in ihrer Arbeit, produktiv in ihrer Kreativität, produktiv in ihrem Beitrag für alle, egal welche Form der Produktivität. Und ich glaube, dass eben ein Teil davon beinhaltet, dass man sich Zeit für wichtige Dinge nimmt, für den Aufbau einer Beziehung, für vor allen Dingen auch die Aufteilung der Care-Arbeit, also letztendlich des Kümmerns um das Kind. Also es hört sich jetzt komisch an, aber für mich war das großartig, das Kind oder die Kinder zu wickeln, schlafen zu legen, anzuziehen, zu baden, weil erstens habe ich mich ein bisschen unbeholfen angestellt. Da hatte meine Frau die besseren Gene, aber ich habe das genossen. Also es war wirklich, das war für mich, vielleicht ist das vergleichbar mit einem Kind, was das erste Mal eine Puppe geschenkt bekommt oder ein Stofftier und zieht das permanent an und aus und gibt ihm was zu trinken und so weiter. Ich fand das alles großartig. Also das sind jetzt keine Dinge, wofür man studiert haben muss oder sich das irgendwo in einem hochelitären Kurs erwirbt, sondern das machst du einfach, ne? Du nimmst den Gestank wahr, du lässt dir auf dem Pulli kotzen, aber das sind alles Dinge, die so natürlich sind, so auch dazu führen, dass du noch enger mit dem Kind wirst, dass man darauf ehrlich gesagt nicht verzichten sollte. Und vor allen Dingen nicht verzichten müsste, weil man es sich nicht leisten kann. Also da muss es Möglichkeiten geben. Und jetzt spreche ich bewusst, entschuldige ganz kurz, dann ist der Monolog zu Ende. Und jetzt spreche ich auch bewusst aus der Sicht eines Selbstständigen oder eines Arbeitgebers. Weil wir kommen ja in die Situation, dass wir auf einmal jemanden haben, der schwanger ist oder Vater werden könnte. Und das, was ich jetzt hier sage, gilt genauso, wenn ich als Arbeitgeber davon betroffen wäre. Weil nochmal, ich bin zutiefst davon überzeugt, hast du eine gute familiäre Situation zu Hause, bist du produktiver. Und dann bin ich auch bereit, eine Zeit lang auf einen Mitarbeiter oder auf eine Mitarbeiterin zu verzichten. Sorry.
Da war jetzt sehr viel drin. Ich denke, ich lasse das einfach genauso stehen, weil ich könnte jeden Satz unterschreiben. Es war so einen Aspekt, den hast du jetzt so angekratzt und der macht mich wirklich regelmäßig fassungslos. Das ist der Aspekt Kosten und Geld und Förderung und so weiter. Also wir reden jetzt hier nicht davon, ob wir uns einen Hund zulegen oder nicht. Wir reden nicht davon, ob wir, keine Ahnung, irgendein Luxusgut oder so kaufen können oder nicht, sondern wir reden ums Elementare. Wir reden darüber, unsere Art irgendwie auch zu erhalten, wenn du es mal relativ nüchtern sehen willst. Und in meinem Verständnis musst du doch alles dafür tun, also wenn wir erstmal finden, dass Menschen erstmal okay auf diesem Planeten sind, alles dafür tun, dass das erstmal möglich ist. Und da wird Geld, und das wissen wir ja auch, jeder kennt das Buch der Steuerzahler, der kennt das rote Buch der Steuerzahler, wo Gelder einfach komplett rausgepfeffert werden, Milliarden für Zeug, wo wir beide jetzt sagen würden, kann weg. Braucht kein Mensch. Braucht wirklich kein Mensch. Oder wenn es darum, also wo man einfach priorisiert, wo man einfach vielleicht, wo geben wir denn Geld aus? Wo ist es denn am sinnvollsten? Für meine Verhalten natürlich am allersinnvollsten zu investieren, dass wir die Art erhalten. Dass es möglich ist, dass es eben einfach auch gesichert ist, auch für Generationen. Die Rente ist halt, wie Norbert Blüm sagte, dann doch nicht sicher. Ja, aber irgendwann brauchen wir ein System. Erinnerst dich? Das war, ich glaube, das ist die Rente ist sicher. Ich kann mich auf jeden Fall noch total dran erinnern. Also es geht letztendlich auch darum, nicht nur um die Art zu erhalten, sondern das auch irgendwie lebbar zu machen und so weiter. Also wenn man das jetzt mal von der Seite aus sehen will, gibt es gute Gründe, Menschen zu unterstützen auf ihrem Weg, Eltern zu werden und auch Elternzeit genießen zu können. Ich finde übrigens, ein Wort hast du benutzt, das bringt mich zur Raserei, und zwar das Wort Kinderwunsch. Nicht das Wort Kinderwunsch, sondern Kinderwunschkliniken. Also, jeder, der auch absolutes Tabuthema in Deutschland ja oftmals noch, jeder, der sich mit diesem Gedanken mal einfach auseinandergesetzt hat oder im Freundeskreis Menschen hat, die sich damit auseinandergesetzt haben, wird erfahren, dass das eine Gelddruckmaschine ist. Also, da stehen wirklich verteilt in Deutschland, in Europa, Kinderwunschkliniken, wo wir beide sagen würden, komm, da bräuchte ich, also nur den Umsatz von der Woche würde mir fürs Jahr reichen wahrscheinlich. Brutal, was an Kosten da zusammenkommt. Also es ist wirklich, da wird einfach auch ein Geschäft gemacht mit genau dieser Materie. Jetzt sind wir so ein bisschen weg von der Elternzeit, aber wir haben ja auch einen Schwenk gemacht über, was ist finanzierbar, was ist möglich, wo ist es Unterstützung und so weiter. Also wenn man mal in diesem Prozess drin gewesen ist, da gibt es keine Unterstützung. Das zahlst du selbst. Und wenn es 3 Versuche sind, sind es 3 Versuche, und es 10 Versuche sind, es 10 Versuche. Und dann bist du halt einfach mal geschmeidig irgendwann irgendwie sehr schnell 20, 30, 40, 100.000 Euro los. Ja. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, eine ethische Frage, ist das dann noch sinnvoll oder soll es dann vielleicht einfach nicht sein? Wir wissen aber auch, dass wir auf der anderen Seite in Zeiten leben, wo Belastungen immer größer werden, wo auch Körper nicht mehr so richtig gut funktionieren, dass man sowas eben vielleicht auch mal anschieben muss. Und die Zahlen gehen da auch immer weiter nach oben. Also da stimmt für mich, was das ganze Thema Finanzierung angeht, ob das jetzt die Unterstützung des Staates ist, um Elternzeit genießen zu können. Oder ich stelle jetzt einfach mal die Frage, ist es notwendig, dass so ein Versuch roundabout mit allem Zick und Zack und Medikamenten, die du dann teilweise auch nochmal selber bezahlen musst, roundabout 20.000 Euro bezahlen musst, um zu probieren, schwanger werden zu können, auf nicht natürliche Art und Weise. Ist das wirklich, ist dieses Geld wirklich notwendig? Nochmal, ethische Frage auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich dann auch nochmal eine Frage der Monetarisierung. Nur was mich da eben einfach auch traurig macht, ist, dass du dann so viele Hürden hast am Ende des Tages, um überhaupt dahin zu kommen, Elternzeit machen zu können, um diese Erfahrung überhaupt machen zu können, machen zu dürfen. Und ich finde, das darf nicht sein. Also ich bin wirklich safe davon überzeugt, dass wir so viel Geld zur Verfügung haben. Wir leben in Deutschland und wir sind wirklich ein gesegnetes Land, aber wenn es darum geht, am Ende dann, dass jeder dann in den Genuss kommen kann, ob Männer oder Frauen Elternzeit zu machen zu dürfen und auch länger als 3,6 Monate im Falle Männer, da stimmt doch in unserer Gesellschaft irgendwas nicht.
Nee, vor allen Dingen, wie gesagt, wenn überhaupt das Thema Kinder und Kindererziehung letztendlich Berechnungsgrundlage ist für den Haushalt, und zwar meine ich nicht den Bundeshaushalt, sondern den individuellen Haushalt, dann stimmt natürlich irgendwas am Ende des Tages nicht. Und wir haben ja nicht die Situation einer Überbevölkerung, vor allen Dingen gerade wenn man den Altersdurchschnitt unserer Population sieht, sind wir alt und werden immer älter. Und ich habe das mal in einem anderen Zusammenhang aus Spaß gesagt. Ich finde das ja, vielleicht muss man als Politikergruppe das Thema Rüstung und Aufrüstung, vielleicht muss man das heutzutage als Tagesordnungspunkt 1 führen. Aber wenn ich sehe, was im Gesundheitsbereich teilweise für Einsparungen vorgenommen werden. Und wenn ich sehe, dass wir Probleme haben, Menschen dazu zu bringen, Kinder zu bekommen, und wenn sie Kinder haben, die Kinder dann eben auch vernünftig aufzuziehen, dann habe ich gesagt, ja, womit wollen wir denn an die Front, Leute? Also entweder sind die Leute, die an die Front sollen, nicht gesund, weil wir kein Geld haben für Gesundheit. Und das Zweite ist, wir brauchen Nachwuchs, den wir an die Front schicken können. Mhm. Also unabhängig davon, wir werden ja nie an die Front müssen, weil Fakt ist, wer will denn nach Deutschland? Wer will denn Deutschland einnehmen? Wir haben doch nichts, Leute. Wir haben keine Rohstoffe, wir haben keine Bodenschätze. Ja, wir haben nicht mal junges Personal. Wir haben doch nichts. Da kommt keiner. Es kommt keiner. Es kommt keiner, um sich mit uns zu bekriegen. Also für alle da draußen. deshalb zwack doch bitte noch mal 100 Milliarden, nicht nur für den Klimaschutz ab, sondern auch für Elternzeit und Kinderförderung. Verrückt. Bitte, Mama, komm, ja. 100 Milliarden. Also die ja. nehmen wir doch aus dem einen oder anderen Panzer raus. Komm.
Ich kann sagen, 14. März wird der Boot jetzt gerade um 500 Milliarden.
Ja, also komm.
Ja.
Lass uns doch Kinder machen. Lass uns Kinder machen.
Make sex, not war. Das war, ja, glaube ich, irgendwann.
Absolut. Und das ist bis heute, ich finde, das ist ein wunderbarer Slogan. Also der Slogan hat einfach
mein Credo. Absolut.
Ja. Ja. Also vielleicht ist der so aktuell denn je.
Ja. Ja, ja. Voll.
Absolut.
Ja, aber du hast völlig recht. Und das ist ja, glaube ich, also wirklich, wenn man die Frage stellt, also das könnte man natürlich auch Elternzeit, aber wir haben das Thema ja schon mal Kinder und was machen Kinder mit unserer mentalen Gesundheit. Aber auch natürlich das Thema Elternzeit. Also ich kann mir nicht einen Menschen vorstellen, egal ob Mann oder Frau, der Elternzeit genommen hat und gesagt hat, ach, boah, das war aber auch eine Scheißzeit.
War lästig.
Mit dem Bike, du, das ist doch. Also da musst du, wenn du zu dieser Aussage kommst, dann sollte man vielleicht solchen Menschen dann eher dazu raten, keine Kinder in die Welt zu setzen.
Das stimmt.
Aber es ist, glaube ich, wirklich ein riesenseelischer Gewinn. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie es ist, dass es wirklich Männer gibt, die das überhaupt gar nicht irgendwie in Erwägung ziehen. So. Also es gibt immer Gründe, es nicht zu tun, glaube ich. Also das haben wir gerade eben ja auch besprochen, warum das so sein kann.
Ja.
Aber es für sich auszuschließen, das finde ich komisch. Das finde ich spooky. Das ist irgendwie auch so ein bisschen wieder der Natur. Und wir hatten es doch gerade, war das nicht Christian Lindner, der gesagt hat, also Baby machen ist super. Und wollen wir auch machen, aber ich bin definitiv nicht zu Hause.
Das weiß ich nicht, ob er das gesagt hat.
Ja, ich meine, wenn es stimmt, ich habe das nur irgendwo in den Medien gelesen.
Ja, aber wenn es so ist, muss ich sagen, man vergibt sich echt viel. Man vergibt sich echt viel, auch mit der mit dem Partner. Man vergibt sich wirklich viel. Das ist eine super Zeit. Das ist eine super Zeit. Also lernt man sich auch als jetzt in der Partnerschaft lernt man sich auch nochmal neu kennen, also neue Facetten,
oh ja,
und so weiter.
Oh ja.
Das ist wirklich eine ganz, ganz wertvolle Zeit, wenn man Verantwortung auf eine gewisse Art und Weise teilen kann oder übertragen kann, und vor allen Dingen auch Verständnis für bestimmte Dinge entwickeln kann. Also allein dieser Schlafmangel, der ist ja irre in der Phase der ersten Monate und so weiter.
Auch Jahre.
Ja, oder teilweise Jahre, selbstverständlich. Aber wenn man das nicht miterlebt, sondern immer am Motto, ey Schatz, ich muss morgen früh raus, weil ich muss ja die Brötchen fangen oder was weiß ich. Nee, Schatz, ich muss morgen früh raus. Schatz, du bleibst jetzt mal liegen, ich stehe jetzt auf. So, dass man das nicht jetzt über 2 Jahre ziehen kann. Da kommen wir wieder zu dem Thema, warum eigentlich nicht, aber Spaß beiseite. Ja, ja. Aber zumindest mal ein paar Monate, dass man wirklich diese auch schwierigen Tages- oder Nachtzeiten aufteilen kann in gewissem Maße. Wenn es um Stillen geht, ist es schwierig in der natürlichen Form. Aber es gibt viele andere Dinge, wo man einfach sagt, komm, du bleibst jetzt liegen, ich nehme den Fratz, bring ihn schon wieder zur Ruhe oder beruhig ihn einfach, fertig. Und das ist schon unheimlich viel wert. Und es ist auch nicht so, viele sagen, Kinder kriegen, Kinder großziehen, das ist in der Natur des Menschen. Nein, das ist anspruchsvoll. Das ist eine Heidenarbeit. Das ist eine ganz, ganz große Verantwortung. Und am Ende, die nimmt auch nicht ab. Deshalb ist die Elternzeit bei einem 15-Jährigen genauso wichtig wie die Elternzeit bei einem 15 Tage alten Kind. Es ist nur unterschiedlich vom Inhalt. Und am Ende ist es so, dass wir von Tag 1 Menschen, die wir am meisten lieben, ausbilden, dass sie ohne uns leben können. Das ist eigentlich das Schwierigste. Emotional das Schwierigste. Und deshalb ist es jederzeit sinnig, wie du es so schön gesagt hast, Elternzeit zu nehmen.
Ja, und ich finde, du hast einen Aspekt jetzt gerade nochmal rausgearbeitet, den ich sehr, sehr, sehr spannend finde. Könnte man aber auch nochmal wirklich auch wirklich gerne nochmal eine eigene Folge drüber machen, weil ich finde es Wahnsinn, was mit Beziehungen passiert. Also ich finde Wahnsinn, was du gerade gesagt hast, dass man den Partner anders kennenlernt, dass man auch in der Elternzeit jemanden viel intensiver und auch in Extremsituationen kennenlernt. Ich glaube, es gibt kaum eine extremere Situation, als gemeinsam Eltern zu werden und solche Sachen einfach auch miteinander zu teilen. Weil da einfach auch, wenn du zwei Menschen hast, die zum Beispiel sehr auf ihren Schlaf achten. Schlafmangel ist Folter, Leute.
Ja.
Also wird als Folter ja auch eingesetzt. Also das heißt, du lässt dich über einen gewissen Zeitraum gerne freiwillig foltern. Das ist schon, alleine das ist schon eine große Herausforderung, wie ich finde. Und da gibt es so viele Herausforderungen mehr. Und natürlich verändert sich auch eine Beziehung oftmals. Und natürlich, aber ja, also ich bin bei dir, ich finde es schon auch spannend, das erlebt zu haben, aber ich finde es auch streckenweise, ja, wie soll ich sagen, krass, was da so passiert. Also auf vielen, vielen Ebenen. Und wenn man Elternzeit nimmt, dann und beide das vielleicht einfach auch leben, sich darauf einlassen können, das ist schon eine sehr besondere Zeit auf jeden Fall.
Ja, eine sehr lohnenswerte vor allen Dingen.
Sehr lohnenswerte, ja. Vielleicht war es ein wenig lohnenswert, den Podcast zu hören. Ich glaube, es ist nicht das letzte Mal, dass wir das Thema in irgendeiner Form auch nochmal streifen, weil dafür gehört, dass es zu groß das Thema hat, dass man da nicht immer mal wieder drauf zurückkommt. Dank dir sehr in jedem Fall für das Schildern deine Elternzeit-Momente.
Danke dir.
Alles, was damit verknüpft ist. So.
Danke dir fürs Thema.
Gerne, gerne. Gerne. Ich bin sehr gespannt, wie die Themenfindung der nächsten Ausgaben aussieht, aber wir arbeiten dran. Ich danke dir sehr und danke dir für heute und ein schönes Wochenende da draußen und bis nächsten Freitag.
Bis nächsten Freitag, dir auch. Schönes Wochenende. Ciao.
Lauf dich frei. Dein Mental Health Podcast. Eine Produktion von Goodwill Run. Wir denken Marken neu.